der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
Wir nehmen auf am Montagmorgen. Es ist wie immer 8.30 Uhr und wir freuen uns auf eine neue Folge Tee Time, der Golf-Podcast. Folge 386. Guten Morgen, Bernd.
Guten Morgen, Jens.
Wie ist das Leben?
Du, ganz schön. Der Keller ist nett temperiert.
Ah.
Also alles in allem ganz schön. Ein Wochenende liegt hinter uns mit Sonnenschein und sehr, sehr viel Kindern. Hier hat ein Freizeitpark eröffnet. 5 Minuten weg von mir.
Ach so, echt?
An der A8 direkt.
Nein.
Also wenn du mal wieder nach München fährst, kannst du mal einen Abstecher machen.
Was ist das für ein Freizeitpark?
Hofis heißt der. Das ist so ein richtiger...
Hofis?
Das ist so ein richtiger... Also Freizeitpark gedacht für kleinere Kinder, sage ich mal, alles so bis maximal Grundschulalter.
Mhm.
Und da ist... Aber das ist natürlich schon ein... Also das ist ein Spektakel hier in der Region, sage ich dir. Das ist wirklich, das ist schon echt groß irgendwie für die Region. Aber das, also wir fahren hier 6 Minuten dahin und die Kinder waren da gestern 6 Stunden und sind völlig überladen und durchgedreht und das haben wir daheim dann zu spüren bekommen.
Sehr schön. Na, so soll es doch sein.
Aber ansonsten alles gut. Bei dir auch, hoffe ich.
Ja, auch schön. Ja. Wie war denn mein Wochenende? Am Freitag war ich golfen. Ich war auf der Range, komme ich gleich noch dazu. Ich habe eine Geschichte gepostet, da müssen wir kurz drüber reden. Dann war Samstag, VfB Stuttgart gegen Bayer 04 Leverkusen, ein tolles Fußballspiel. Und nebenan ist auch gerade Freizeitpark, also neben dem Stadion ist das Frühlingsfest noch gewesen, auf dem Cannstatter Wasen. Und wie auch immer haben wir es zu 10 geschafft, dann an einem Samstagabend in ein Zelt zu kommen und dann war das Wochenende mehr oder weniger auch schon erzählt.
Weil der Sonntag ist ja
dann
quasi.
Sonntag war geschlossen wegen gestern.
Verstehe. Sehr gut. So, Hört sich gut an.
Fangen wir kurz an mit Beef. Wir haben Post bekommen und zwar mehrfach Post. Wir haben Beschwerdemails bekommen. Alle lieb. Also es ist jetzt nichts Schlimmes, aber natürlich, und das kann ich auch nachvollziehen, natürlich war das von uns nicht korrekt. Es war von uns falsch, es war dumm und natürlich hätte man mindestens eine Sonderspecial-Folge veröffentlichen müssen. Dass wir Tee Time Nasenbären den historisch großen und wichtigen und lang erwarteten Sieg von Bernd Wiesberger auf der DP World Tour nicht audio- und videotechnisch honoriert haben, war falsch. Das hat ein bisschen aber auch mit der Logistik zu tun. An dem Tag, als Bernd gewonnen hat, haben wir ihn hier auf unserem Tee Time Instagram-Kanal natürlich abgefeiert. Danach kam aber direkt die bereits Wochen vorher aufgezeichnete Folge zum 50-Jährigen vom Golfhaus raus. Und letzte Woche haben wir übers Amundi German Masters ausführlich gesprochen und über die LIV ausführlich gesprochen und gefühlt war ja die Geschichte, die News, dass Bernd gewonnen hat nach so vielen Jahren, war irgendwie auch schon durch. Also wir haben es nicht mit Absicht nicht gemacht, um Gottes Willen. Bernd ist ein guter Freund dieses Podcasts. Ich glaube, es gibt keinen DP World Tour Spieler, noch aktiven Spieler, der, also so oft wie Bernd Wiesberger bei uns zu Gast war, war es keiner.
Ich glaube auch nicht. Und
in den deswegen, 20 Jahren.
Deswegen kann uns keiner vorwerfen, dass wir Bernd nicht mögen.
Nein.
Wir mögen alle Menschen, die Bernd heißen.
Ja.
Quasi. Aber schön. Also man hat es ja nochmal gesehen, um es ganz kurz zusammenzufassen. Erstens mal mega stark, weil man muss auch sagen, es war zwar ja schon sein 9. Sieg.
Brutal.
9, das ist echt viel. 9 Siege ist echt ganz schön viel.
Ja.
Wir hoffen natürlich, er macht bald die 10 voll. Aber es war ja schon auch die letzten Jahre nicht ganz leicht für ihn. Ja, ich meine, Gang zur LIV-Tour, dann relativ schnell, aber als einer der ersten wieder zurück. Und dann war es tatsächlich wieder so ein erneutes Hocharbeiten.
Ja. Naja.
Also es gab schon so einen Karriereknick für seine Verhältnisse, weil er natürlich ein extrem erfolgreicher Spieler vorher war. Ich meine, einer der konstantesten Spieler der DP World Tour, Ryder Cup gespielt in 20 Amerika, da wo sie eine ganz schöne Klatsche gekriegt haben. War das 21?
Also diese ganzen Fakten könnt ihr euch gerne auch nochmal reinholen. Wir hatten ja eine ganze Folge mit Bernd letztes Jahr bei dem BMW International Open aufgezeichnet und da hat er mir damals auch schon gesagt, hey, nächstes Ziel ist tatsächlich, 2-stellige Toursiege auf dem Zettel zu haben. Und der nächste Step, hat er damals gesagt, der wird kommen, das weiß er. Er spürt's. Das ist ja bei euch Profigolfern eh immer so ein bisschen, also ihr könnt 8 Turniere am Stück am Cut scheitern, aber ihr spürt's. Man bald spürt's passiert's. Immer. Und als man Zuschauer sagt man so, was spürst du genau, Alter?
Und wo spürst du
Wo spürst
genau?
du irgendwas? Du bist, du hast jetzt 8 Wochen lang keine Kohle verdient, aber du weißt demnächst und dann passiert's auch.
Ja, nicht bei allen. Ja. Aber bei ihm ist es passiert und am Ende, klar, er hat einfach Qualität und hat sie jetzt wieder gezeigt und dann sitzt man auf einmal wieder im Sattel und jetzt geht's wieder los.
So, also nochmal ein dickes Sorry. Wir haben viel Post natürlich aus Österreich bekommen. Das tut uns leid. Wir würdigen jeden, der es verdient hat. Und Bernd Wiesberger hat es verdient. Ich freue mich jetzt schon, wenn wir uns in München wiedersehen. Und dann werde ich mich auch nochmal persönlich bei ihm entschuldigen. Bernd, sorry. Ja. Was war denn noch in der Zwischenzeit? Wie gesagt, ich war auf der Range da. Frage aus dem Publikum, nämlich von mir. Ich habe da meine Bälle gekloppt, ne? So. Und auf der Range, auf der ich war, musste man noch von der Matte abschlagen. Ist ja kein Problem, ist ja auch okay. Klar ist das nicht immer so, ist immer so ein Gefummel mit den Tees, wenn du dann irgendwann anfangen willst, noch ein paar Drives irgendwie zu üben. So, dann war ich also Mitte Eimer 2 und war so langsam am Ende und dachte, komm, jetzt haust du dir noch 10 Drives und dann ist
du
gut.
Hast einen zweiten Eimer geschlagen?
Es wird noch schlimmer, ich habe einen dritten Eimer geschlagen.
Was?
Ja, ich habe 2 Eimer geschlagen, dann habe ich geputtet eine halbe, dreiviertel Stunde und dann habe ich mir einen dritten Eimer rausgelassen, mein Freund.
Okay, also alles fürs Pro-Am?
Nee, einfach alles für mich. Einfach mal, ich wollte ja auch mal einfach diesen Golfsport. Weißt du, bei mir ist ja auch so, ich spüre seit 20 Jahren, dass der nächste Sieg kommt. Ich spüre es seit 20 Jahren.
Ja, das ist doch und, alles nur Frage der, eine Frage der Nettoklasse und des Handicaps.
Ja, das ist so, Gott, oh Gott. Egal. Auf jeden Fall, folgende Situation. Ich weiß, dass das nervt von der Matte. So, und dann gibt es ja die Möglichkeit, so einen Meter oder zwei einfach nach vorne zu gehen und da ist ja dann noch Wiese. Ne? Mhm. Ist nicht. Die Wiese ist noch am Arsch, da muss man noch ein bisschen warten. Alles okay. So, jetzt schieße ich da und bin jetzt bei meinem Eisen 5 und sag, komm, jetzt mache ich noch ein paar Drives und fange an, mit meinem Tee da auf dem Teppich rumzufummeln und merke, dass der Typ, der die ganze Zeit neben mir stand, diese 2 Meter nach vorne geht. Also eigentlich nicht, dass ich glaube, dass es passiert, aber die theoretische Chance, dass ich einen Ball so kacke treffe und dem den aber mal richtig schön durch den ganzen Körper jage, die theoretische Chance war da. Hm. Aber ich weiß nicht. Ich dachte dann so, okay, gehe ich jetzt da hin und sage, Junge, ist nicht, geh zurück. Dann hast du hier gleich so in einem fremden Club so, was bist du für ein Arsch? Was mache ich da jetzt? Die ganze Range war voll. Ich konnte also auch nicht irgendwie ausweichen. Was habe ich gemacht? Ich habe das Tee wieder in die Hand genommen, habe meinen Driver wieder ins Back geschmissen und habe noch die letzten 10 Bälle einfach so kurze 50 Meter mit dem Sandwich gemacht.
Okay, der stand rechts vor dir.
Ja.
Dann wärst du mit dem Driver aber eigentlich sicherer gewesen.
Wieso?
Weil, naja, ein Socket mit dem Driver geht nach links und ein Socket mit dem Wedge geht nach rechts.
Ja, aber einfach nur auch fürs Visuelle war es halt.
Verstehe. Also ich sag mal, hättest
es
du
hat mit mich halt abgehalten, da jetzt einfach drauf zu zünden.
Ja, und hättest du natürlich mit dem Driver den guten Herren getroffen, würde das mehr wehtun als mit dem Wedge.
So.
Okay.
Vielleicht hätte ich ja auch den ganzen Driver losgelassen, weißt du, es geht ja nicht nur immer um die Bälle in meinem Stall. Es kann ja auch mal sein, dass der Driver aus der Hand gleitet und dann, ne?
Absolut, also ja, das ist eine blöde Situation, weil...
Und du weißt ja nie, wieso Golfer können ja richtige Arschlöcher sein oder ganz nett, aber beim Golfer weißt du nicht so...
Also man hätte wahrscheinlich, das Problem war, hinter dir war quasi voll, ne?
Es war alles voll, ja. Also ich konnte auch nicht nur, du hättest ja auch, keine Ahnung, gehst einen Meter nach links, ist auch wieder alles okay, vom Gefühl. Es geht ja immer nur um die Birne, weil du den Typen ja immer siehst. Du hast den immer vor dir und du denkst halt dann schon an die Scheiße, die passieren kann.
Ja, verstehe. Da gibt's keine gute Lösung dafür, außer die Konfrontation oder einfach aufhören zu schlagen.
Ja, also dann habe ich alles richtig gemacht.
Ja, absolut.
Ja, ich glaube, nächstes Mal gehe ich wirklich hin, aber... Ich habe dann so gedacht, und wahrscheinlich war, okay, jetzt hast du noch so ein paar Dinger da, du hast noch ein bisschen Zeit, du gehst jetzt eh gleich putten, weißt du, und dann danach. Und das war dann auch so, ich bin dann danach, habe ich mir einen neuen Eimer geholt, bin dann auf die ganz linke Außenseite der Range gegangen, wo dann auch plötzlich in dem Moment wieder Platz war. Vielleicht war es auch in dem Moment einfach ein blöder Zeitpunkt, weil es zu voll war. Und dann konnte ich dann noch entspannt meine Drives machen. Es war jetzt nicht schlimm, ich habe mich auch nicht riesig aufgeregt, aber die Situation an sich war kurz mal, Was machen wir denn nun?
Du hättest natürlich weiter, ich weiß nicht, ob links Platz war, aber du hättest natürlich weiter nach links ziehen können. Dann wäre er auch weniger in Gefahr gewesen.
Ja.
Aber wenn da links natürlich keine Range mehr ist.
Nee.
Und irgendwie das Clubhaus oder die erste Bahn ist auch blöd.
Ja, erste Bahn war das Stichwort.
Ah ja, blöd, so. Ja.
Deswegen, also habe ich das gut. Naja, gut. Dankeschön, dass wir das kurz besprechen konnten.
Übrigens, kleiner Tipp an alle, die auf der Range sich vielleicht auch mal nicht so gut fühlen und sagen, ah, irgendwie unangenehm, wenn andere Leute sind, weil ich treffe den Ball nicht gut und da kommt auch mal ein Socket oder ein Spitzler raus.
Tennis. Wenn
man, stark.
Wechsel die Sportart.
Stark.
Tennis, ja.
Und wenn man die Sportart nicht wechseln mag, weil man eh schon am Golfplatz gefahren ist, dann stellt man sich als Rechtshänder ganz rechts auf die Range. Dann ist nämlich vor einem keiner.
Mhm.
Man bringt keinen in Gefahr und man muss keinen sehen. Das heißt, wenn man sich dann noch Kopfhörer reinmacht, dann kann man da wirklich sowas von friedlich einen Misshit nach dem anderen raushauen. Man sieht keinen dabei. Und selbst wenn die anderen alle starren, dann kriegt es gar nicht
man
mit.
Man kriegt es gar nicht mit. Das ist richtig gut.
Als Linkshänder ganz links auf die Range, als Rechtshänder ganz rechts auf die Range.
So, wir haben es in der letzten Folge versprochen, dass wir auch kurz über die jetzt auch nicht mehr neue Netflix-Staffel von Full Swing sprechen. Hm. Aber wir wollen es natürlich kurz thematisieren. Es ist Staffel 4 oder 5?
Vier.
Ja, ich habe es mir reingeballert. Die spannendste Folge aus meiner Sicht ist die zum Ryder Cup.
Ja, ganz
gut. Und den Rest fand ich, ja.
Irgendwie, ich hab's auch alle vier angeschaut. Ich fand die Folge zum Ryder Cup auch okay. Auch ganz gut.
Aber auch, also nicht so spektakulär, wie ich es erwartet habe.
Nee, und es
ich habe damit viel mehr Attacke und Halbschlägerei irgendwie gerechnet.
Und ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, ob du andere Netflix-Dokus geschaut hast, Sportdokus mit mehreren Staffeln.
Hm.
Ich finde, das ist das Schicksal von all diesen Sportdokus und beim Golf fällt es mir jetzt aber ganz besonders auf. Es ist halt auch auserzählt. Ich finde zwei Staffeln, die erste und die zweite, vielleicht noch eine dritte, sind ganz nett.
Ja.
Aber dann denkt man sich irgendwann, ja, okay, man kennt jetzt den Tour-Zirkus, man weiß, alle zwei Jahre ist Ryder Cup und man kennt die Fäden und die Protagonisten und es sind auch immer noch genau die gleichen Reporter, die jedes Mal und die gleichen Damen und Herren, die da jedes Mal zählen, die einem auch relativ auf den Keks gehen irgendwann.
Aber am Ende ist es ja auch so. Es ist ja auch so. Also wir sehen ja auch jedes Jahr bei der BMW International Open oder auch bei der German Challenge powered by VC, es sind schon immer dieselben Leute, die da irgendwie arbeiten und unterwegs sind.
Aber ich glaube, das ist jetzt kein Golfproblem oder kein Problem von Full
Swing.
Ich glaube, diese Sportdokus, das ist am Anfang total cool, weil das, ich meine, überleg mal, vor 10 Jahren war das ja, hattest du ja quasi gar keine Möglichkeiten für solche Einblicke und die gibt es jetzt und das ist schon cool.
Ja, super.
Aber es ist halt auch auserzählt und ich fand jetzt es waren jetzt auch noch nur noch vier Folgen von Full Swing, ne, vierte Staffel. Außer es kamen jetzt noch welche raus, ich glaube aber nicht. Ich glaube, es waren 4 Folgen. Also weniger Folgen auch als in den letzten Staffeln und es ist jetzt, ja. Jetzt.
Und halt auch keine, also das Einzige, was ja immer noch ein bisschen neu war, auch für uns, sage ich jetzt mal, war so dieses, wie wohnen die, wie sind die Frauen so drauf. Auch das hat sich etwas reduziert, hatte ich das Gefühl. Also es gab jetzt mehr Sport, mehr Sportler, weniger Family, weniger Frauen, weniger auch so diese psychologischen Gespräche zwischen Spieler und Familie. Unser Leben ist am Arsch. Wir haben letztes Jahr leider nur 40 Millionen Dollar verdient.
Das reicht nicht.
Wie soll es weitergehen?
Wealth,
ja, es ist irgendwie nicht mehr so gewesen. Und jetzt war es einfach tatsächlich die reine Dokumentation der einzelnen sportlichen Erfolge oder Nichterfolge. Und ja, weniger Emotion, weniger diese psychologische Challenge fand ich, sondern eher so dieses ja, am Ende ist es wahrscheinlich auch eine amerikanische Produktion, deswegen wird aus der europäischen Brille geschaut, dieser Ryder Cup auch anders dargestellt, glaube ich. Also wieso soll ein amerikanischer Produzent, also wenn wir den europäischen Ryder Cup verloren hätten auf europäischem Kontinent und wir wären die Produktionsfirma, dann würden wir ja unsere europäischen Fans, wenn sie denn so gehandelt hätten wie die amerikanischen, auch nicht in die Pfanne hauen. Sondern es eher zeigen, aber vielleicht ist das auch so ein bisschen ein Punkt. Also schön, dass es das immer noch gibt. Aus Golfersicht muss man ja immer noch sagen, der Sport findet irgendwie statt. Ich habe auch das Gefühl, da passiert ein bisschen was. Umso besser, dass es mehrere Staffeln gibt. Das spricht für den Erfolg und das Interesse. Aber ja, ich glaube, ich bin gespannt. Ich glaube,
wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, das war's.
Ja.
Ich glaube nicht, dass es nochmal. Allein schon, dass es jetzt nur 4 Folgen waren, sagt, finde ich schon was aus. Und ich glaube, das ist irgendwie, ich weiß nicht.
Oder jetzt nochmal so diese Psychonummer, wenn diese ganzen Liv-Spieler zurückkommen, so richtig. Also wenn diese Liv-Tour jetzt beerdigt wird.
Wenn es dann Schlägereien gibt auf der Tour, weil sie sagen, ich will euch nicht mehr hier, aber doch, ich gehöre hierher.
Ja, weiß ich nicht, aber vielleicht, also ich glaube, das wird auch wieder, und dann sind wir jetzt schon beim nächsten Thema, wieder mal die Lift-Tour. Also jetzt ist es, glaube ich, so langsam wirklich so, dass, also der letzte Schornstein von der Titanic guckt noch raus aus dem, ja, aus dem Wasser. Aber das war's.
Ich glaube auch.
Also, ich habe eine verlässliche Quelle aus Deutschland, die mir auch kommuniziert hat, dass etwaige Deals, die für 2027 anberaumt waren, also Deals im Sinne von gemeinsame Projekte, sind gecancelt worden. Ja. Das hat gar nichts mit der LIV selbst im Sinne von dem PIF zu tun, sondern allgemeine Projekte, Marketingprojekte, die man gemeinsam in den letzten Monaten schon sehr weit gebracht hatte, sind jetzt in diesen Tagen gecancelt worden. Und das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass da nicht mehr viel passieren wird.
Nee, alle verlassen das Schiff und jeder Spieler mehr, der quasi den Weg zurücksucht auf traditionelle Touren.
Ja.
Macht es natürlich auch diesem O'Neill? Nee.
Ja.
O'Neill, dem Geschäftsführer der LIV, natürlich fast unmöglich dafür, das ganze Ding auf neue finanzielle Beine zu stellen, weil sie ja dann überhaupt kein Verkaufsargument mehr haben, weil halt eben die Spieler eigentlich weg wollen, der große Punkt, nämlich das Geld, wird nicht mehr so da sein. Und dann sagen die, warum soll ich dann noch hierbleiben, wenn's eh alle irgendwie blöd finden, und dann gehen wir jetzt halt, und wie soll dann diese Tour überleben?
Ja, also müssen wir jetzt auch nicht breiter treten, als es ist. John Rahm hat seit der letzten Folge jetzt dann auch alle Tore und Türen wieder aufgemacht, und es ist offiziell, er hat sich mit der DP World Tour geeinigt. Ich glaube, dieses Jahr spielt er 5 DP World Tour Events tatsächlich auch. Dann geht es wieder zurück auf die PGA irgendwann. Aber das bedeutet, das hatte ich mir kurz noch überlegt, läuft das dann jetzt wie bei Patrick Reed? Also die Jungs müssen erstmal auf ihre alte Tour zurück, oder wie läuft, also weil die PGA Tour erstmal sagt, nee, aber John Rahm lassen die doch nicht. Also
das ist eben die gute Frage, ob's. Und ich glaube, das wird jetzt gerade heiß diskutiert im Hintergrund. Ich meine, der CEO von der PGA Tour hatte ich jetzt auch ein Zitat gelesen, dass es jetzt darum geht, das auszubalancieren. Natürlich wollen sie die stärkste Tour haben. Und also ich sag mal so, wenn es rein nach diesen CEOs geht, nach den Leuten, die entscheiden, würden die DeChambeau und John Rahm und Co. mit Handkuss nehmen, weil sie sagen. Aber das wäre ein Schlag ins Gesicht für die Kollegen. Und das heißt, er sagt auch, es geht um das Ausbalancieren der Interessen der Current Membership, also der aktuellen Mitglieder der Tour, die halt da spielen, der Tour treu geblieben sind, auch vielleicht Lift-Tour-Deals ausgeschlagen haben damals, und den Interessen der Tour, nämlich das maximal beste Spielerfeld und die beste Entertainment zu bieten. Und das würden natürlich diese Spieler besser machen, aber du kannst das nicht, die müssen da irgendeine Art von Hürde reinbauen, Strafzahlung. Und ich glaube, um deine Frage zu beantworten, dass das halt individuell wieder, da wird es dann wieder für den Deal geben, für den Deal. Und die wahrscheinlich ein bisschen blöd aus der Wäsche gucken, sind die Standard-Durchschnittsspieler der LIV-Tour, die halt auch einen Weg zurücksuchen, vor allem die Jüngeren. Ich meine, es gibt ein paar, die sagen, sie hören jetzt vielleicht auch dann irgendwie auf.
Ja, okay.
Aber die halt noch eine Karriere vor sich haben.
Genau.
Da bin ich gespannt, weil da denen wird man dann sagen, ja, du heißt aber nicht Bryson mit Vornamen, und deswegen musst du dich leider erstmal wieder ein bisschen qualifizieren hier, damit du mitmachen darfst.
Also das wird spannend, aber vielleicht, keine Ahnung, ein Patrick Reed muss jetzt auch mehr auf der DP World Tour arbeiten, glaube ich, bis Oktober, ne? Dann darf er wieder auf der PGA Tour aufteam. So, wenn das Gleiche mit John Rahm passiert, aber dann freue ich mich. Also das wäre ja geil. Also ja. Unter Umständen könnte der dann noch vielleicht in München reinrutschen.
Vielleicht, also, ich schätze mal eher nicht. Schön wäre es natürlich. Ich denke schon, dass der wird dann sicherlich die Rolex Series Turniere irgendwie, wenn er das, da wird er wahrscheinlich spielen, also Scottish Open, Irish Open, sowas, Wentworth und solche Sachen, denke ich mal,
ja.
Ohne dass ich es jetzt weiß. Ich meine, was finde ich der spannendste Punkt ist diese Entwicklung, wie positiv kann die für die DP World Tour sein? Weil wir haben natürlich immer wieder mal gesagt, dass die DP World Tour die letzten Jahre natürlich, obwohl die Preisgelder eher sich ins Positive entwickelt haben, verliert die DP World Tour deutlich an Bedeutung. Mhm. Allein schon aufgrund dieser 10 Karten, die jeder am Ende des Jahres immer dann, die 10 besten Spieler der DP World Tour dürfen eine PGA Tour Karte haben, gehen also weg. Jetzt hier haben Christopher Reitan hat gewonnen, jetzt am Wochenende in Amerika, ein Freund von mir aus Europa, der hatte diese Karte, hat jetzt ein PGA Tour Turnier gewonnen. Also da verschwinden ja immer die besten Spieler, und die Tour wird jedes Jahr ein bisschen schwächer, weil nicht genug nachkommt. Und das ist schon eine gefährliche Entwicklung fürs europäische Golf. Und da frage ich mich jetzt durch den, ja, das Kollabieren, und es ist, glaube ich, nichts anderes, der Lift-Tour, kann das eine Chance sein?
Mhm.
Mal schauen.
Wir beobachten das. Genauso wie ich diesen Typen hier seit Wochen beobachte, weil er mir immer wieder in die Timeline gespielt wird.
No! No! Yeah! Yeah! No! Yeah!
Ja.
Yeah!
Ja. Yeah!
Yeah! No!
Nee.
Yes! Yeah.
So geht das. Alter, was ist das? Also, hä? Alles ernst gemeint, ne? Also, das ist jetzt kein Idiot. Also, der hat schon was mit dem Sport zu tun.
Für alle, die mehr wissen wollen, Speed Golf Rob heißt der Typ auf Instagram. Den kenne ich schon seit Jahren und ist genau durch sowas bekannt geworden. Schaut aus wie ein Obdachloser, muss man einfach mal sagen.
Ja.
Und ist natürlich, kann Golf, ist wahrscheinlich, ich kenne ehrlicherweise den Hintergrund nicht, ob der wirklich irgendwo Golflehrer ist oder ob er wirklich nur eine Social Media Figur ist, die irgendwie ein Amateurgolfer, der irgendwie, weiß ich nicht, halt einfach den Dreh raus hat, um Klicks zu generieren, was er ja hat. Aber er kann allein aufgrund der Bewegung, der Typ kann Golf spielen. Und es geht halt quasi bei jedem dieser Videos immer darum, dass man den Golfschwung mehr wie eine Alltagsbewegung sehen soll. Ne? Er sagt immer, dieses Steine, der Klassiker ist das Steineflippen. Wenn du einen Stein übers Wasser flippen willst, dann muss dieser rechte Arm, also der Trailarm, der muss dann da runterkommen und man muss abflachen. Und die meisten Spieler, vor allem die Slicer unter uns, die werden ja eher steil. Und dann zeigt er immer, no, weil dann wird der Stein halt einfach ins Wasser fliegen und nicht aufblitschen.
Ja.
Und das, also er zeigt quasi die Mechanik und die Dynamik des Golfschwungs im Alltag mit entsprechender Audiobegleitung.
Ich finde es überragend, ich finde es toll. Das müsste man eigentlich in den PGA of Germany Lehrplan irgendwie aufnehmen.
Ja, das wäre, also ich sag mal, daran würde man sich sicherlich mehr erinnern als an so manche andere Sachen.
Wir sprechen übrigens in dieser Folge, haben wir ja auch versprochen, noch über den Austragungsort unserer 500-Bälle-Challenge für ein Hole-in-One. Wir haben gleich noch einen Gast in dieser Folge, der uns Genaueres zum Ort des Geschehens erzählen kann. Wir haben uns für einen Golfclub entschieden und zwar vor allen Dingen auch aus logistischen Gründen, aber auch, weil das Loch selbst so genial ist. Dazu aber gleich mehr. Erst der Hammergag oder der Start der DGL? Was hätten wir denn gerne, Herr Ritthammer? Wir machen mal kurz den Hammergag. Aus welcher Kategorie kommt er denn?
Moment, ich muss ihn öffnen.
Er muss ihn öffnen.
Kategorie, wir hatten es gerade über Europa, European Tour, DP World Tour, Kategorie Europa.
Oh.
Ja, und zwar von dem lieben Gallo. Also Name ist immer Gallo Golf. Ich weiß nicht, welcher echte Name dahinter steckt. Gallo einfach, ja. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich dem nicht schon mal erzählt habe. Aber ich du kannst es mir bestimmt gleich sagen. Ich muss mal kurz in die Community. Es wird langsam rar. Mir
schon
werden
wieder
weniger Sachen zugeschickt.
Alter.
Es gibt immer noch die Treuen, die mir immer Sachen schicken, aber die waren alle schon dran.
Hm.
Ja. Also, ohne das E würde Europa ganz schön alt aussehen.
Europa.
Ohne das E würde Europa ganz schön alt aussehen.
Den hattest du noch nicht.
Ich glaube nicht.
Der ist neu in meinem Kopf und schön. Doch, schön, brauchen ein bisschen, so müssen sie sein und muss ein bisschen arbeiten.
Sehr gut.
Diese Woche noch, nicht nur der Start der DGL, über den wir gleich sprechen, sondern diese Woche, großer Tag, Mittwoch, das Pro-Am bei der Amundi German Masters. Ich bin vorbereitet, ich bin glaube ich, heiß wie Frittenfett.
Ich habe drei Körbe Bälle geschlagen.
Das sind mindestens drei Körbe mehr als vor dem Pro-Am in Bahrain. Von daher gesehen bin ich mal guter Dinge, dass zumindest ein Ball dahin fliegt, wo ich es mir vielleicht vorgestellt habe. Ich freue mich auch, dass wir das gemeinsam in einem Tea-Time-Flight erleben werden. Mit wem wir spielen, wissen wir noch nicht. Das wird sich wahrscheinlich morgen Abend rauskristallisieren, am Dienstagabend in Hamburg, wenn dann die Gala vor dem Pro-Am ist oder die Abendveranstaltung, wie auch immer, die ist im Grand Elysée, im Spielerhotel. Ich spiele gemeinsam mit Maria und Sven, beides Tea-Time-Hörer, die sich beworben haben und mit den beiden werde ich heute auch nochmal quatschen und dann glaube ich, wird das ein sehr schöner Tag. Green Eagle Golf Courses. Bisschen Hamburg-Wetter ist angesagt, müssen wir ein bisschen gucken.
Aber hier wird es ja auch nicht so toll, also bei uns zumindest die Woche.
Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich sehr, da könnt ihr uns dann auch auf Social Media verfolgen, da werden wir am Mittwoch ein bisschen natürlich zeigen, wie es so ist und mehr dazu dann nächste Woche in der Tea Time. So. Und dann geht sie jetzt endlich wieder los. Die Deutsche Golfliga, presented by All for Golf. Wir gucken natürlich in erster Linie auf die erste Liga, das ist immer so. Aber wir wünschen allen von euch da draußen, die in der DGL jetzt am Wochenende aufteen, und das sind so einige in Deutschland, viel Spaß, viel Glück, nicht aufregen, es ist Golf. Mehr ist es am Ende dann auch nicht. In der ersten Liga ist es natürlich ein bisschen was anderes. Alle wollen nach München, alle wollen zum Riedhof, zum Finale, zum Final Four. Da ist ein bisschen Arbeit zu tun bis dahin. Ich habe einfach mal, damit wir uns auch noch mal so zum Start der Saison mal so eine kleine Übersicht in den Kopf holen können. Wer spielt denn eigentlich? Es ist ja wie immer so, über die, wer wird's denn dieses Jahr? Sprechen wir jedes Jahr, dann fallen so Namen wie St. Leon Roth. Aber so ein Spieljahr wie letztes Jahr zeigt ja auch, kann ja plötzlich mal eine Überraschung vom Himmel fallen. Also so sicher ist das nicht immer, wer am Ende den Pott nach Hause holt.
Ganz sicher ist es nicht. Ich meine, ich denke schon in der ersten Liga, vor allem bei den Herren, bei den Damenmannschaften, da bin ich nicht so im Thema drin. Deswegen kann ich jetzt da gar nicht so genau die Konkurrenzlage abschätzen.
Ich möchte gleich von vornherein meine Sympathie äußern, und zwar an die Damen des Düsseldorfer GC, weil die haben, finde ich, gleich mal von vornherein gesagt, wo der Hammer hängt. Die haben nämlich ihren Teamnamen gleich mal veröffentlichen lassen. Wie heißen die Damen des Düsseldorfer GC? Richtig, Team Spaghetti-Eis.
Nee.
Doch. Dieser Name sagt aus, was Sache ist, finde ich.
Team Spaghetti-Eis.
Team Spaghetti-Eis. Finde ich sympathisch, unglaublich sympathisch, und ich drücke den Damen die Daumen. Ich bin ab sofort Fan der Damen des Düsseldorfer GC.
Also ich muss natürlich aus Herrensicht, ich meine, natürlich bin ich ja Augsburg, ist ja klar. Ne?
Logisch.
Augsburg, ja, aber da fehlt mir noch der passende Teamname jetzt, wo du Spaghetti-Eis sagst.
Ich weiß gar nicht, ob die alle jetzt einen Teamnamen haben. Ich bin ja jedes Mal beim Final Four, haut es mich ja rückwärts immer vom Mikrofon, wenn die Songs eingespielt werden der jeweiligen Mannschaften. Also vielleicht für alle, die es nicht wissen, beim Final Four ist es so, die Mannschaften werden vorgestellt, da gibt es so ein richtiges Opening, und immer wenn dann die Mannschaften so reinlaufen, haben die vorher dem DJ vor Ort quasi gesagt, welche Platte sie gerne laut haben wollen, wenn sie reinlaufen. Und da sind teilweise richtige Knaller dabei, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Manche, glaube ich, darfst du auch gar nicht so im Radio spielen, weil die Texte auch nicht immer so ganz jugendfrei sind. Also da kriegst du ein bisschen ein Gefühl dafür. Aber Teamnamen habe ich jetzt in der Hinsicht noch nicht so oft mitbekommen, wie jetzt zum Beispiel bei den Mädels von Düsseldorf, Team Spaghetti-Eis.
Ja, es gibt halt, ich sag mal, manche Golfclubs haben ja irgendwie dann so ein Maskottchen, irgendwie so Ducks oder sowas, oder die Wolves.
Ja.
So ein bisschen das im amerikanischen Vorbild von den College-Teams. Sowas gibt's schon mehr und mehr, auch hier in Deutschland. Aber Spaghetti-Eis finde ich eigentlich sympathischer.
Ja, also wenn ihr gerade uns zuhört, dann schickt uns doch mal bitte eure Teamnamen noch. Dann können wir das dieses Jahr noch ein bisschen mehr thematisieren. Also ich kann ja noch mal kurz alle abholen, damit wir alle so wissen, wer spielt denn da jetzt eigentlich? Es gibt ja die Liga Nord und die Liga Süd. Es gibt ja immer noch Menschen, die das System der Deutschen Golfliga vielleicht noch nicht so ganz verstanden haben. Also Damen und Herren Nord, Damen und Herren Süd, und am Ende treffen sich die jeweils Besten aus den jeweiligen Ligen dann zum Final Four in München und spielen dann den deutschen Mannschaftsmeister aus, Herren wie Damen. Frauen Nord, die Liga da oben, das ist Hamburg, Hösel, Düsseldorf, Hubbelrath und Berlin-Wannsee. Das sind die fünf Mannschaften in der Liga Frauen Nord. Da unter anderem dann eben das Team Spaghetti-Eis mit am Start. Damen Süd, St. Leon Roth, Fürth, Stuttgart Solitude, Frankfurt und der Münchner GC. Mhm. Dann gucken wir mal bei den Herren nach. Im Norden Hamburg, Hösel, Stolperheide. Mhm. Da freue ich mich ja schon auf die ersten großen Moderationen oder auch an die Journalisten, Kollegen der Printmagazine, wo dann sowas kommt, so ein Wortgag. Stolperheide wurde zum Stolperstein. Weißt du so? Da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn das passiert.
Ja.
Also nochmal, Männer Nord, Hamburg, Hösel, Stolperheide, Hubbelrath und Berlin-Wannsee. Und dann noch Männer Süd, St. Leon Roth, Augsburg, deine Augsburger, dann Golfclub am Habsberg, Frankfurt und der Münchner GC. Das sind die Mannschaften, die um den deutschen Mannschaftsmeisterschaftstitel in diesem Jahr kämpfen. Und wir brauchen natürlich noch von euch da draußen die jeweiligen Teamnamen. Bis jetzt wissen wir es von den Düsseldorfer Damen. Team Spaghetti Eis.
Apropos Eis, hast du eigentlich gesehen? Weißt du, was eine Kugel Eis kostet?
80 Euro.
2 Euro.
Du lieber Gott.
Eine Kugel Eis.
Ja.
Ich wohne hier in der Kleinstadt.
Aber du hast einen Freizeitpark um die Ecke.
Stimmt. Das hat vielleicht dann eine Rolle gespielt.
Na, da wird jetzt alles teurer.
Oh Gott.
Die Grundstückspreise schießen
in die Höhe. Meine Miete geht hoch.
Ja, alles geht hoch. Alles, ich kann es vergessen. Musst eigentlich jetzt schon gucken, dass du da wegkommst.
Oh Gott.
Es wird alles, wird nichts mehr. Demnächst hast du eine U-Bahn-Haltestelle bei dir im Keller.
Da suche ich mir was in der Nähe von der Theresienwiese. Das ist
ruhig. Da ist günstig.
Ja, genau.
Ist alles schon abgefrühstückt da.
Ja, absolut.
Das ist völlig gut. Also viel Glück in der DGL, egal in welcher Liga ihr unterwegs seid, ab diesem Wochenende. Und ja, dann haben wir noch ein Highlight in dieser Folge vor der Nase. Denn ihr wisst ja, ich würde sagen, es ist das größte Highlight des Jahres, oder? Es ist...
Ja, es ist... Nein, da muss man gar nicht... Es ist schon richtig.
Ja. Soll ich nochmal alle abholen? Wäre das vielleicht gar nicht so schlecht in dem Zusammenhang?
Fang mal an, damals.
Also,
98.
Bernd hörte auf mit dem Profi-Golf. Die DP World Tour heult heute noch. So. Und dann, wie das so bei Profisportlern, glaube ich, auch in den Genen ist oder in der DNA, braucht man immer noch eine gewisse Herausforderung. Man braucht Ziele im Leben und vor allen Dingen sportliche Ziele. So kenne ich dich, so erzählst du es ja auch immer. So, und dann setzt du dir regelmäßig im Jahr so...
Meistens im Winter, ne?
Irgendwelche sportlichen Ziele. Das letzte war Club Speed.
Genau, Project 130 habe ich das genannt und ich wollte einfach 130 Meilen Club Speed schaffen innerhalb von 12 Wochen und dann war das zu Ende. Ich habe es auch geschafft und dann dachten wir uns, ja und jetzt?
Ja und jetzt.
Ja.
Und dann ist es ja gut, wenn man so eine tolle Community hat. Es gab viele Vorschläge, was Bernd jetzt nicht alles anstellen kann und am Ende kam raus, hey, versuch doch mal 500 Bälle auf einem Par 3 zu hauen und versuch mit diesen 500 Bällen ein Hole-in-One zu schaffen. Diese Challenge haben wir angenommen. Dann war Flo Fritsch plötzlich sehr beleidigt, hatte ich so ein bisschen.
Ja.
Hat sich erst zurückgezogen, so kennen wir ihn auch. Er ist so gar nichts dazu gesagt. So dieses Desinteresse auch so ein bisschen absichtlich in den Raum gestellt. So, ja, mach doch dein Ding da irgendwie. Um dann mitten in der Aufnahme aus dem Nichts heraus den Karton zu öffnen und zu sagen, ey, ich will das auch machen. So, und jetzt sind wir quasi bei folgender Challenge angekommen. Wir machen ein Par 3. 500 Bälle durch zwei, also die ehemaligen DP World Tour Profis Bernd Ritthammer und Florian Fritsch, jeder nacheinander, spielen sie also insgesamt 500, aber jeder für sich 250 Bälle und versuchen auf einem Par 3 ein Hole-in-One zu schlagen. So, und das ist ja erstmal in der Theorie ganz toll. In der Praxis braucht es dafür aber auch einen Austragungsort, sprich ein Par-3-Loch. Und wenn man 500 Bälle schlägt, auch wenn es Profis sind, das geht ja nicht in 10 Minuten, dass man mal sagt, hey, wir buchen mal eine Startzeit, stellen uns da mal eben 10 Minuten hin und dann wird das schon irgendwie klappen. Nee, das bedeutet ja schon, dass man von dem Golfclub, von dem Golfplatz ein bisschen was einfordert, in Anführungszeichen, weil dieses Par-3, wenn wir es denn machen, und die Challenge haben wir ja angenommen, dann ist es gesperrt eigentlich. Ja. Und zwar nicht für 10 Minuten, sondern wie gesagt für mehrere Stunden. Kann natürlich auch sein, dass ihr den ersten Ball einlocht.
Wie geil wäre das eigentlich?
Das wäre beschissen. Das wäre richtig kacke.
Das wäre eigentlich scheiße, ne?
Ja.
Also die ersten Bälle absichtlich ein bisschen neben die Fahne zielen.
Ja. Nein, aber gut. Also das waren jetzt mal so die, das ist für die Gebrauchsanweisung für diese Challenge, war das jetzt mal so die Basis. Das heißt, wir haben vor ein paar Wochen den Aufruf gestartet, hey, liebe Golfclubs in Germany, Österreich und der Schweiz, wenn ihr wollt, dass wir diese 500-Bälle-Challenge bei euch irgendwie austragen, dann meldet euch gerne. Und ich war völlig baff, weil ich wirklich gedacht habe, yo, da wird jetzt vielleicht mal einer um die Ecke kommen oder irgend so ein Kurzplatz oder irgendwas, die halt dann sagen, ja geil, macht es bei uns, aber wir können jetzt, also, dass ein Golfclub wirklich sagt, ja, wir machen das und alle unsere Mitglieder sind damit einverstanden, dass wahrscheinlich an einem Wochenendtag dieses Par 3 gesperrt ist. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es am Ende wirklich über 40 Vereine waren.
40?
40, die sich gemeldet haben und gesagt haben, macht das gerne bei uns. Die einen haben Videos geschickt, andere haben PowerPoints gebaut. Es war alles dabei und zwar wirklich von den Alpen bis in den höchsten Norden Deutschlands zum Beispiel. Auch aus Österreich haben sich zwei Vereine gemeldet. Also vielen Dank für die vielen Bewerbungen. Am Ende muss ich sagen, Wir haben ein paar eingekreist und dann mussten wir gucken, was ist auch von der Logistik her am besten, weil wir wollen es cool machen. Wir wollen ein kleines Event draus machen. Wir wollen gucken, dass wir da easy peasy Kabel verlegen können, dass wir das auch vielleicht streamen können, dass wir das aufzeichnen können, dass das wirklich für alle da draußen von euch irgendwie auch erlebbar ist und vor allen Dingen auch, dass ihr vor Ort mit uns gemeinsam eine richtig schöne Party feiern könnt. Und am Ende muss ich sagen, glaube ich, ist die Entscheidung jetzt die absolut perfekte, denn die Bahn ist mega. Sie ist direkt am Clubhaus. Du kannst perfekt zugucken, weil es auch abschüssig ist. Dieses Paar 3, ich habe schon sehr oft dieses Paar 3 versucht zu spielen und habe schlichtweg immer versagt. Deswegen bin ich sowieso auch persönlich sehr gespannt, wie ihr zwei dieses Paar 3 bestreiten werdet. Wir fahren, umgangssprachlich sagt man im Schwabenland, zur Nibbeburg. Wir fahren zu Nibbeburg und jeder kennt den Golfclub eigentlich. Golfclub Schloss Nibbeburg, sagt man, glaube ich, genau. Wir fragen lieber bei dem Mann nach, der dort arbeitet, der sich dort auskennt, der da jeden Tag guckt, dass alles in die richtige Richtung geht. Alex Gläser ist uns zugeschaltet vom Golfclub. Sagt man jetzt Schloss Nibbeburg oder Golfclub Nibbeburg, Alex?
Golfclub Nibbeburg.
Golfclub Nibbeburg.
Genau. Ja, sehr schön.
Ich habe zwei persönliche Zugänge zu dem Laden. Das eine ist natürlich die örtliche Nähe, Stuttgart. Und das zweite ist, dort habe ich zum allerersten Mal in meinem Golferleben, und da war ich noch sehr jung, Bernhard Langer zum ersten Mal live Golf spielen sehen, weil Mitte, Ende der 90er gab es dort tatsächlich auch ein großes Turnier, wo dann die ganzen Cracks, ich glaube Colin Montgomery war sogar auch da.
Ballesteros wahrscheinlich auch, oder?
Alle. Also und das war überragend, ich bin mit meinen Eltern damals hingefahren und das war ein großartiges Ergebnis. Alex, erstmal danke, dass ihr euch beworben habt und erzähl doch mal, hat es bei euch große Diskussionen gegeben oder wie lief das so ab, als du das, glaube ich, bei uns hier in Tea Time gehört hast?
Ja, grüßt euch zusammen, Männer. War eigentlich wirklich lustig. Ein guter Kumpel von mir, Tommy, hat mir quasi euren Podcast direkt geschickt. Ich glaube, 10 Minuten, nachdem er draußen war. Keine Ahnung, wie das geht. wie er dann schon vorgeskippt ist. Hat geschrieben, hier, hör dir das doch mal an. Und dann hast du uns natürlich auch direkt erwähnt im ersten Moment.
Ja, das ist mir eingefallen, weil dieses Loch halt wirklich, das ist das erste Paar 3, was mir in den Kopf geschossen ist. Das war wirklich nicht beabsichtigt, jetzt da irgendeine Welle loszutreten, sondern das fiel mir wirklich ein, weil diese Clubhaus-Terrasse halt einfach direkt hinter dem Abschlag ist. Das fiel mir da ein, als wie so ein Stadion ist es halt
absolut,
auch.
Absolut. Nee, und dann habe ich es mir auch angehört und habe ich direkt gesagt, komm, das machen wir doch. Haben wir kurz besprochen, aber gab überhaupt keinen Gegenwind oder irgendwas. Wir gehen ja auch mehr in die Richtung Events, jung, cool und alles etwas entspannter. Dementsprechend haben wir doch gleich gesagt, machen wir das. Und dann natürlich auch mit Zusammenarbeit mit euch haben wir uns ja durchgesprochen über alles. Und ja, wir freuen uns sehr, dass wir es geworden sind. Absolut.
Wir werden es im Oktober machen, um das gleich vielleicht auch nochmal kurz zu sagen. Also wir haben noch ein bisschen jetzt Luft und wir wollen natürlich auch nicht die komplette Sommersaison da irgendwie für Stress sorgen, sondern wir machen es hinten raus und wollen da wirklich auch ein kleines Fest irgendwie drumherum bauen gemeinsam. Freue ich mich schon sehr drauf. Bernd, was braucht denn so ein Paar 3 aus deiner Sicht? Gibt es da irgendwelche, also aus, ich gucke jetzt eher so nach der Entertainment-Seite.
Also ich sag mal so, es gibt ja so Paar 3s bei der US Open, die so 270 Yards lang sind.
Herrlich.
Und so ein Paar 3 wäre jetzt eher ungeeignet, weil natürlich, also wir brauchen jetzt, also es muss irgendwo zwischen 80 Metern und 200 Metern liegen, das wäre schon mal gut. Und im Idealfall, ich weiß jetzt gar nicht, ihr könnt mir gleich sagen, oder Alex, kannst du mir gleich sagen, wie lang das Loch ist, aber ich sag mal, so ein Loch, das so 130 bis 160 ist, wäre wahrscheinlich ganz smart. Ich hoffe, es fällt da irgendwie grob rein, weil das natürlich gut ist, weil wir wollen, also wir brauchen jetzt nicht nur ein 70 Meter Paar 3, weil da ist es ein bisschen zu wahrscheinlich, dass es passiert in 500 Bällen, aber halt ein langes Paar 3 wird natürlich sehr unwahrscheinlich, deswegen irgendwie so, ja, dieser Bereich Eisen 9 bis Eisen 7 wäre schon ganz gut und da ist es halt wirklich, Chancen kann man schwer sagen. Ich meine, die DP World Tour hat das die letzten Jahre immer wieder mal, hatte so ein Format tatsächlich, wo sie einen Profi auf ein Paar 3 gestellt haben, irgendwo ins Nirgendwo. Der Unterschied dazu ist, da ging es nicht um ein Event, da ging es einfach darum, schafft ein Profi, ein Tourspieler, ein Hole-in-One mit 500 Bällen? Und die Frage kann man so nicht beantworten. Ich sag's mal so, die haben das, glaube ich, 5 oder 6 Mal gemacht und 2 Mal, glaube ich, hat es geklappt. Also da war die Chance, sage ich mal, sogar weniger als 50% in 500 Bällen. Und ich würde auch, also ich würde sagen, man hat vielleicht schon so ganz grob eine 50-50 Chance, dass es passieren kann. Und das, finde ich, macht es ja super spannend, weil es ist halt wirklich vorher überhaupt nicht zu sagen, klappt es oder klappt es nicht und klappt es beim Schlag 7 oder klappt es beim Schlag 497. Und das ist natürlich eigentlich ganz cool. Und was ich halt, mein erster Gedanke war, als wir das angefangen haben zu besprechen, auch intern hier bei Tee Time, dass man doch da noch ein bisschen Charity mit dazu machen kann und einen Eventcharakter und Leute. Und dann kam eine nach dem anderen und dann bauen wir hier noch einen Foodtruck hin und hier noch einen Getränkeladen und dann ist da ein Fass und dann brauchen wir einen Golfclub. Und dann wurde das so in unseren Gedanken zumindest auf einmal ziemlich cool und ziemlich groß. Und ich hoffe auch, dass es genauso eintritt. Aber wie Jens auch schon sagt, ist es natürlich schön, dass wir es im Oktober machen und jetzt tatsächlich ein bisschen Zeit haben.
Also die Eingangsfrage war, was ist es denn für ein Paar 3?
Jawohl. Genau, also da kann ich gern drauf antworten. Du hast Glück, 150 Meter.
Ah,
Mittelloch, ja. Mitte grün, vom Champion-Abschlag. Ungefähr 8 bis 9 Meter Downslope. Und natürlich, was es ganz besonders macht, ist eben die Terrasse dahinter. Also man hat quasi die Gastronomie, das Clubhaus direkt im Nacken, wo viele auch schon dran zerbrochen sind. Wenn dann am Sonntag.
Das ist brutal.
Leute
das
da
ist,
sitzen, ja.
Ja, das ist. Ja. Das hast du. Also dieser, die Nippenburg, die Nippeburg, ist wunderschön. Also wirklich, muss man wirklich sagen, da habe ich jetzt, demnächst muss ich echt mal wieder ein bisschen da spielen auch. Aber diese 10, die es ja ist, du kommst von der 9 und du hast eigentlich so Mitte Bahn der 9, denkst du schon an die scheiß 10. Du guckst so, ist es warm genug, sitzen die Leute schon draußen? Fuck, nein. Und dann läuft man, das ist richtig geil, weil es auch für den Puls so dementsprechend ist. Du läufst jetzt erstmal vom Grün der 9, dann musst du erstmal noch ein paar Meter laufen. Und du hast quasi so ein richtiges Entree. Du merkst auch, dass so ein paar ganz coole, das ist so ein Geländer oben an der Terrasse, die haben dann so ihren Arm so ganz cool auf dem Geländer liegen und gucken schon so. Ja, genau, wie die Autofahrer, so cool raus.
Manta, Manta.
Und dann geht so der Kopf, geht dann schon so leicht Richtung Brüstung, um mal zu gucken, okay, was kommen denn da jetzt für Kandidaten um die Ecke? Du läufst an so einem See vorbei, so, und dann kannst du so, merkst du auch, egal ob du auf der Terrasse sitzt oder Spieler bist, du merkst, dass beide Seiten sich kurz scannen. Gibt so einen Moment, wo da auch die Spieler so kurz hochlinsen, aber so verschämt, also dass sie wollen, dass man es nicht sieht, dass sie gucken.
Ist das wie so am Schulhof, so wenn man quasi, wenn die Schüler einen Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule
irgendwie
machen, so 5. Klasse und man kommt das erste Mal hin und dann schaut man über, man traut sich nicht direkt zu gucken, aber ganz, ganz krasse Spannung in der Luft, ist das so?
Ja, nein, es ist so.
Ah, das heißt, man hofft quasi, dass es regnet, wenn man auf der 10 spielt, dass keiner auf der Terrasse steht.
Naja, das ist jetzt nicht unbedingt, weil es für den eigenen Tag ja ein bisschen beschissen ist, aber nein, es ist wirklich dieses Entree, dieses Schaulaufen, weil du kommst auch so ein bisschen von oben runter, also man kann sich gut gegenseitig mal angucken und so und dann stehst du da und guckst eben runter und hast die komplette Terrasse im Nacken. Das ist schon spannend. Aber für das Event und für das, was wir ja wollen, dass viele auch hinkommen können, dass viele zugucken können, ist es der perfekte Ort, meiner Meinung nach. Obwohl auch die ganzen anderen Bewerber, ich will jetzt nicht, dass da irgendwie was Falsches rüberkommt, das war alles genial. Nur manche Bahnen waren eben dann auch ganz weit weg von irgendeiner möglichen Logistik oder dass, wenn wir das wirklich so groß aufziehen wollen, dann solltest du vielleicht auch die Möglichkeit haben, relativ schnell an Strom oder sowas zu kommen. Das sind ja alles so Sachen, die wichtig sind. Und da war das ein oder andere dann vielleicht von der Örtlichkeit mega, ja, aber vielleicht dann für das, was wir da noch alles an Technik aufbauen müssen und so. Jetzt mal unabhängig von den ganzen Ideen von Flo und Bernd hier, Foodtruck und Schieß, das ist erstmal das andere. Mir geht's ja erstmal darum, dass wir das überhaupt zeigen können, was wir da machen. Da war die Nibelburg das Beste.
Ich habe noch zwei Sachen für das Thema, sage ich mal, Entertainment. Also eine Sache, kann man auf diesem Loch wohl, also kriegt man da eher mal Backspin oder
ja,
wie hängt doch, das Grün?
Das Grün hängt.
Beziehungsweise kann man die Hole Location so machen, dass man quasi vielleicht sogar dahinter einen kleinen Backstop hat. Weil, naja gut, also mit Backspin schaut es schon nochmal geil aus.
Was ist denn ein Backstop für alle, die es jetzt vielleicht nicht verstehen? Ja, es tut mir leid, es gibt auch Golfer, die eben nicht immer DP World Tour gespielt haben.
Wenn eine Fahne so steckt, dass dahinter ein kleiner Uphill, also ein Bergauf-Slope kommt, damit man quasi, wenn man hinter die Fahne schlägt, Carry, dass der Ball dann durch den Bergauf-Slope einen Spin noch mehr zeigen und annehmen kann und dadurch der Ball rein theoretisch mit Backspin ins Loch gehen kann, was natürlich noch viel krasser wäre.
Ja, so.
Ja. Okay. Absolut. Also das ganze Grün ist geneigt Richtung Also schön. Das kriegt man auf jeden Fall hin. Und mit den Greenkeepern, die sind auch für alle Schandtaten zu haben.
Und man sieht auch quasi, also ich war ja noch nicht da, man sieht quasi von oben auch den Ball landen.
Ja.
Das ist schon auch super
cool. Ja, auf jeden Fall, also gerade runter.
Geht schön runter. Also das ist schon, also wie gesagt, ich glaube, deswegen fiel mir dieses Loch auch ein. Also wie gesagt, das war jetzt nicht das Ziel, dass wir dann in die Nippenburg gehen oder zum Golfclub Nippenburg gehen, sondern mir fiel dieses Loch einfach ein, weil das offensichtlich eins war, wo du wirklich als Zuschauer den meisten Spaß haben wirst, weil du alles siehst und vor allen Dingen auch für euch, dass einfach von der ganzen Geschichte drumherum auch sofort in meinen Kopf geschossen ist, weil es einfach passt. Super. Also, dann freuen wir uns auf den Oktober. Wir werden uns in den nächsten Wochen und Monaten fleißig besprechen. Es hat ein bisschen auch den Vorteil für mich, dass ich gezwungen bin, in Richtung Golfplatz zu fahren. Ja. Das ist gar nicht so doof. Von daher gesehen freue ich mich sowieso da sehr drauf. Du hast vorhin noch gesagt, Alex, ihr baut gerade so ein bisschen um oder also auch ein bisschen vom Style, wie ihr vielleicht nach außen wirken wollt und so. Erzähl mal ganz kurz, weil uns das auch immer so interessiert, wie sich Golf Deutschland oder auch die Clubs vor allen Dingen, was sich da gerade intern vielleicht auch tut, um dann vielleicht auch anders aufzutreten oder vielleicht auch ein Generationswechsel irgendwie ja passiert und so weiter und so fort.
Ja, sehr gerne. Also absolut, man muss sagen, vor fünf Jahren haben wir angefangen, das ganze System ein bisschen umzukrempeln. Einfach alles ein bisschen zugänglicher, offen, neuer zu gestalten. Also in Nippenburg, muss man sagen, historisch gesehen, war immer sehr elitär und im kleinen Kreis. Aber wir haben einfach gesagt, okay, die Branche, Golf in Deutschland ändert sich einfach. Die Leute möchten auch quasi den Spaßfaktor, den Eventcharakter. Und haben wir dementsprechend natürlich auch lange geplant und beobachtet und dann quasi klassisch Angebot-Nachfrage gesehen, dass die Leute nicht nur das klassische Golf spielen möchten, was natürlich auch gegeben ist, aber haben dann auch quasi angefangen, Events zu machen auf der Driving Range, Afterwork-Events, cool. Mittwochs immer, was wir haben, was super angenommen wird. Mit Bratwurst und Bier und Grillen, ein bisschen Musik und auch generell turniertechnisch auch natürlich die klassischen Turniere, aber auch eben mit Freibier und mit Musik auf der Anlage und sonst was. Und generell, ja, da haben wir jetzt den Umschwung gemacht und kommt auch sehr, sehr gut an und macht auch natürlich riesig Spaß. Und jetzt beispielsweise für solche Events haben wir tatsächlich zwei Damen bei uns, die tatsächlich nur Marketing und Events machen, beruflich.
Cool. Das ist ja ideal. Das heißt, wir können eigentlich einfach jetzt wir können uns ab jetzt zurücklegen, Jens, bis Oktober.
Quasi.
Und dann steht das, ne? So.
Ja, weil der Bernd wollte eigentlich vor Ort auch ganz viel selber machen, aufbauen und banden und so, ne? Der hat schon zu Hause, hat er schon am großen Malblock, hat er schon gemalt, der Bernd. Ja, der Bernd hat schon einen Plan gemacht, was er im Obi alles kaufen muss.
Ich habe immer so eine Tafel, aber da kann ich mal eine Skizze machen, wenn ihr wollt.
Nein, im Normalfall kommt Bernd bei solchen Events immer zwei Tage früher und fängt dann auch an, selber richtig Hand anzulegen.
Ihr kennt doch dieses Part 3 bei der Waste Management Phoenix Open.
Ja.
So, da kann ich mal eine Skizze malen, wenn ihr wollt.
Sehr schön.
Schaut ungefähr aus wie das Kolosseum in Rom dann wahrscheinlich.
Du lieber Gott. Nee, lass mich da mal mit.
Also gut.
Lass mich da mal mit der Nürburgring das machen. Aber es klingt spannend, Alex. Sehr, sehr schön. Freuen wir uns sehr. An der Stelle grüßen wir auch mal die Kollegen von Hidden Hope. Die hängen ja auch bei euch ab. Cooler Podcast, viel Creator-Zeug, was die machen. Die bringen es auch nochmal ein bisschen auf den Punkt, dass sich Golf ein bisschen verändert hat. Und freue mich sehr, vielleicht können wir die Jungs dann auch nochmal irgendwie mit in dieses Event mit reinholen und dann machen wir da noch mehr Spöks. Alex, nochmal vielen Dank, dass ihr euch beworben habt. Wir freuen uns sehr. Alles Weitere erfahrt ihr da draußen in den nächsten Folgen sowieso. Ich fahre jetzt demnächst auch mal wieder raus. Dann zeige ich auch nochmal auf unserem Social-Media-Kanal das Loch. Dann kann ich es auch Bernd und Flo nochmal etwas zeigen, dass ihr das dann trainieren könnt. Ihr müsst ja quasi ab jetzt richtig ran.
Quasi, ja.
Wir freuen uns auf die 500-Bälle-Challenge für ein Hole-in-One. Wir haben übrigens einen Namensvorschlag bekommen von Titam-Hörer Jo. Der hat gesagt, warum nicht so eine Kurzfassung von Get in 500. Also Get in 500. Ein Wort geschrieben. Also
Get in 500.
Get in 500. Oder Get in 500.
Ja.
Ich wollte es mal fallen lassen, das müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren. Das kannst du alles auf deine Schemazeichnungen machen.
Aber du hast recht, wir haben noch so ein richtig passendes Wort. Stimmt, fehlt noch, finde ich.
Also ein Titel.
Ein Titel für diese Aktion. Ich meine, weil Project 500, Project heißt ja irgendwie dann doch alles.
Ja.
Weiß ich nicht.
Also falls ihr da draußen noch eine andere Idee habt, da können wir dann in den nächsten Folgen ein bisschen ins Brainstorming gehen. Das wird uns ja sowieso jetzt Folge für Folge verfolgen. Und da Get in 500 finde ich jetzt erstmal gar nicht so schlecht.
Nein.
Dann suchen wir natürlich noch einen Charity Partner quasi. Oder ein Ziel, wofür wir dann da auch noch eine Charity-Geschichte machen wollen. Und ja, es ist so viel zu besprechen, das machen wir dann demnächst. Genau, aber heute wollten wir mal verkünden, wo das Ganze stattfindet. Es findet im Spätsommer statt. Im Oktober kriegen wir wahrscheinlich auch nochmal so einen 30-Grad-Tag locker hin. Das ist
locker.
Es ist ja alles gar
kein. Wir sind ja dann sehr südlich
in Stuttgart. Also. Alex, grüß mir die Nippeburg.
Ja, mache ich auf jeden Fall. Vielen Dank euch, Männer. Wir freuen uns auch sehr. Wird auf jeden Fall eine coole Nummer.
Yeah,
den will ich als Ansager.
Yeah. Oh, da, ja?
No!
Ja, ist doch gut jetzt. Ja! Der als Ansager ist eine gute Idee.
Der steht neben Flo und mir.
Ja?
Und immer wenn der Ball nicht reingeht, dann kommt jetzt No! Und immer wenn er reingeht, also, ja, wenn dann nur einmal wahrscheinlich, weil wir ja nach dem ersten Hole in One, schätze ich mal, aufhören. Weil
das ist die Frage.
Dann schreit er yes. Aber ja, schon, weil Flo und ich wollen ja auch was trinken vielleicht dann.
Ach so, okay. Ach so, ja,
gut. Ich glaube schon, dass wir, ich fände es halt so ein Anti-Climax einfach, wenn wir wirklich, also sollte es passieren, dass wir innerhalb der ersten 20 Minuten das All-in-One machen, was unwahrscheinlich ist, ist schon klar. Dann ist es irgendwie so, dann ist es irgendwie schnell vorbei.
Das ist für ein Arsch. Also dann schmeiße ich euch raus. Dann mache ich weiter. Dann mache ich weiter und dann geht das Event auch noch eine Runde.
Ja, so. Aber ist dann dein Ziel, einfach das Grün zu treffen?
An der Stelle, Dankeschön fürs Einschalten, auch heute wieder. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Dann der Erfahrungsbericht zu Amundi German Masters.
Viel Glück wünsche ich dir übrigens.
Vielen Dank. Wie war das Pro-Am? Wie war das Turnier? Wer hat gewonnen? Was bringe ich alles mit aus Hamburg? Und natürlich News zum Project 500 für ein Hole-in-One-Dingsbums oder wie wir gerade gelernt haben von Jo, Get in 500. Also wenn ihr neue Namensvorschläge habt, wenn ihr Charity-Vorschläge habt, wenn ihr selber sagt, ich habe einen Foodtruck, ich habe einen Eisladen, ich weiß nicht was, ich will am Start sein, dann schreibt uns bitte dann werden wir das auch nächste Woche und in den nächsten Wochen, wie gesagt, dann auch weiterverfolgen und besprechen. Ansonsten viel Spaß bei der DGL, viel Spaß bei allem, was da jetzt kommt und bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.
Gute Fahrt nach Hamburg.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.